RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm, den 11. Juli 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet heute das folgende Programm. Zuerst hören Sie wie immer die Nachrichten, dann folgen Kommentar, im Blickpunkt, Vergangenheit und Gegenwart, lass uns Indonesisch sprechen, Wunderbares Indonesien und Musikprogramm. Sprecher im Studio sind heute Nunung Nursiah, Puji Astuti und Zuhan Darum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Badroden Haiti. Man könne noch nicht bestätigen, dass diese Entführung mit der Gruppe Abu Sayyaf verbinde. Minister Marwan Jafar lädt Bevölkerung zum Umsiedlungsprogramm ein. Parlament fordert die Regierung auf, den Absturz des TNI-Hubschraubers in Sleman, Yogyakarta, zu untersuchen. G20-Handelsminister fordern E-Commerce. G20-Handelsminister kommen den Wirkung des Dominos des Brexit Volksentscheid zuvor. Chinesische Investoren werden Stahlindustrie in Palu, Zentral Sulawesi bauen. Und nun zu den Einzelheiten. Der Leiter der indonesischen Polizei Polri Badroden Haiti sagte heute in Jakarta, er habe die Information über die Entführung von drei indonesischen Staatsbürgern im Gewässer Lahat Datu, Sabah, Malaysia bekommen. Die indonesische Regierung untersucht aber diese Entführung. Man könne noch nicht bestätigen, dass diese Entführung mit der Gruppe Abu Sayyaf verbinde. Badroden Haiti zufolge Sammeloh das Team des Krisenzentrums im Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit die Daten und Informationen über diese Entführung. Inzwischen sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, dass das indonesische Außenministerium Informationen über die Entführung von drei indonesischen Staatsbürgern weiter suche. Der indonesische Minister für die Landgemeinden unterentwickelte Gegenden und Umsiedlung Marwan Jafar ruft die Dorfbevölkerung auf, an Umsiedlungsprogrammen teilzunehmen, damit ihr Lebensstandard verbessert werden könne. Diese werden seit der neuen Ordnung durchgeführt und konnten bisher den nationalen Aufbau durch die Entwicklung der isolierten Gegenden fördern. Marwan Jafar sagte in seiner schriftlichen Meldung in Jakarta, Umsiedlungsprogramme seien eines hervorragende Programme, um das Aufbauziel der Regierung zu realisieren. Sie sollten dazu dienen, die Gegenden zu entwickeln und die Wohlfahrt der Bevölkerung zu verbessern. Sie seien geeignet, die Armut in den Umsiedlungsgebieten wie unter anderem auf Sumatra und Kalimantan zu bekämpfen. das Indonesische Parlament fordert das Verteidigungsministerium auf, bald den Absturz des Hubschraubers der indonesischen Streitkräfte TNI in Sleman, Yogyakarta am 8. Juli zu untersuchen. Dies dient dazu, die Ursache des Absturzes zu versichern, da die Öffentlichkeit sie noch nicht erfahre, ob der Absturz des TNI-Hubschraubers von der Schädigung des Ausrüstungssystems oder vom menschlichen Fehlverhalten hervorgerufen werde. Wenn dieser Absturz von der Schädigung des Ausrüstungssystems hervorgerufen werde, soll er evaluiert werden, sagte Sukamto, der Parlamentsabgeordnete, gestern in Jakarta. Die Kommission 1 des Parlaments habe mehrmals die Regierung aufgefordert, dass sie das Ausrüstungssystem regelmäßig evaluieren sollte, um die Risiken des Absturzes zu verhindern. Die Handelsminister der Mitgliedsländer der Gruppe G20 stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in der E-Commerce-Entwicklung als eine der Strategien zur Förderung des globalen Handelswachstums durchzuführen. Es ist einer der Punkte der Übereinstimmung des Treffens der G20-Handelsminister, der vom chinesischen Handelsminister Ge Hucheng gestern in Shanghai vorgelesen wurde. Er fordert, dass die Transformation der globalen Wirtschaft und Handelsstruktur von der raschen Entwicklung der Technologie beeinflusst werde. Der G20-Mitgliedsländer seien damit einverstanden, dass E-Commerce das wichtige Mittel zur Intensivierung der Teilnahme der kleinen und mittelständischen Unternehmen am globalen Handel sei. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong, dass Indonesien eine Überlegenheit im E-Commerce-Programm habe. Im Bereich der Produkte habe Indonesien ebenso ein einzigartiges und originelles Design für Schmuckstücke und Kleidung. Dadurch könne Indonesien eines der vornsten Länder im E-Commerce-Programm nicht nur in Südostasien, sondern auch stufenweise auf der Welt werden. Die Handelsminister der Gruppe G20 stimmten darin überein, verschiedene Sachen zu formulieren, um der Wirkung des Brexit Volksentscheids von Großbritannien zuvorzukommen. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde der Brexit Volksentscheid von Großbritannien seit 8. Juli das informelle Besprechungsthema des Handelsministertreffens der G20. Da dieser Beschluss einen Einfluss auf die Wirtschaftskomponente wie den Wechselkurs der Währung bringe, der die Investition und den Handel beeinflusst. Im Allgemeinen stimmten die Handelsminister der Gruppe 20 darin überein, die Strategie des globalen Handelswachstums zu machen, um die globale Handelsordnung zu verbessern, die Handelskosten zu vermindern und die Koordination der Handels- und Investitionsmaßnahmen zu verbessern. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong während des Treffens, dass er sich auf die mögliche Wirkung des vorhandenen Dominus des Brexit Volksentscheids Großbritanniens fokussiere. Indonesien respektiere immer noch die EU. Großbritannien und die EU seien strategische Handelspartner von Indonesien, erklärte Minister Thomas Lembong weiter. Chinesische Investoren werden ihre Investition im Bau der Eisenstahlindustrie im Sonderwirtschaftsgebiet in der Stadt Palu, Central Sulawesi, realisieren. Der Bürgermeister von Palu Hidayat sagte, die Stadtverwaltung von Palu und die Investoren aus China hätten sie anlässlich dieser Investition getroffen und Gespräche geführt. Er fuhr fort, die Stadtverwaltung von Palu begrüße den Investitionsplan Jumbo der Eisenstahlindustrie in dieser Stadt. Chinesische Investoren brauchen dafür etwa 150 Hektar im Amtsbezirk Nordpalu und Taweli. In der ersten Phase wurden 1000 Arbeitskräfte rekrutiert, die in der Bauindustrie arbeiten könnten. Liebe Hörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.034,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.878,72 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.348 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Nach den islamischen Feiertagen Eid al-Fitr oder Lebaran. Die Muslimen aus der ganzen Welt feierten gerade die islamischen Feiertage Eid al-Fitr, die das Ende des Fastenmonats bezeichneten. In Indonesien nennt man Eid al-Fitr Lebaran. Es ist die Zeit für die Muslimen in Indonesien in die Heimat zurückzukehren, um dort mit ihren Familien und Verwandten Lebaran zu feiern. Die Heimkehr ist eine jährliche Agenda für einige Muslimen in Indonesien, vor allem für sie, die in den Großstädten studieren oder arbeiten. Es ist wie ein Exodus. Sie kehren mit verschiedenen Verkehrsmitteln in ihre jeweilige Heimatstadt gemeinsam zurück. Dutzende Millionen von Menschen verlassen die Großstädte, quälen sich durch den Verkehrsstau, drängeln sich in den Bahnhöfen oder in den Flughäfen oder in den Seehäfen, damit sie mit ihren Familien und Verwandten in ihrer Heimat sich treffen können. Einige Medien in Indonesien konkurrieren gegeneinander, um vor und nach den islamischen Feiertagen Lebaran ein Sonderberichterstattungsprogramm über den Heimkehrstrom und Rückkehrstrom zu machen. Außerdem versuchen sowohl die Zentralregierung als auch die Provinzregierungen der Gemeinschaft, die beste Bedienung vor allem im Transportbereich zu geben und die öffentliche Einrichtung und Infrastruktur zu versorgen. Nicht alle Seiten freuen sich über die Bemühungen der Regierung, aber mindestens hat die indonesische Regierung versucht, den indonesischen Muslimen, die in ihrer Heimat Eid al-Fitr mit ihren Familien und Verwandten feiern möchten, die beste Bedienung zu geben. Nachdem die Aufregung der Heimkehr schon vorbei ist, kehren die Reisenden in die Großstädte zurück, um zu studieren oder zu arbeiten. Die regelmäßigen Aktivitäten beginnen wieder. Tatsächlich ist Lebaran der richtige Moment, vor allem für die städtische Menschen, die noch Verwandte in ihrer Heimatstadt haben, nach dem hektischen Stadtleben wieder zu beladen. Es ist wahr, braucht Heimkehr erhebliche Mittel und Ausdauer. Es ist jedoch alle zu zahlen, nachdem sie den Eltern, Verwandten und Freunden in ihrer geliebten Heimatstadt sich getroffen haben. Ein Moment, das man nie verpassen darf. Ein Moment, das man nie verpassen darf. Die Heimkehr kann auch regionales Einkommen erhöhen. Die Reisenden brachten ihr Geld heim und verbrachten es in ihren Heimatorten. Die touristischen Ziele in der Region waren überfüllt und diese die regionale Wirtschaft beleben kann. Aber die Sache zu erinnern ist, nicht aus dem Dorf bringen Verwandten und Freunden, vor allem diejenigen, die haben keine Fähigkeit, ihr Glück in der Stadt zu versuchen. Da es sich um die Rate der Urbanisierung erhöhen kann und sich die Last der Gemeinde, vor allem die zunehmende Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrate. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen über die historischen Ereignisse am 11. Juli. Wie folgt. Die Schlacht am Ridge Mountain fand am 11. Juli 1861 während des Sezessionskrieges in den Bergen des westlichen Virginias statt und endete mit einem Sieg der Unionstruppen. Generalmajor McClellan, der Befehlshaber im Wehrbereich Ohio, hatte zwei Aufgaben zu erfüllen: die Loyalität der westlichen Countys Virginias sicherzustellen und den Betrieb der Baltimore- und Ohio-Eisenbahnlinie aufrechtzuerhalten. Nach der Flucht aus Philippi verteidigten sich die Konföderierten an zwei Pässen über den Laurel Hill im Norden und den Ridge Mountain entlang des Staunton-Parkersburg Turnpikes in Süden. McClellan hatte sich dem Pass über den Ridge Mountain bis auf 3 Meilen genähert. Ihm gegenüber lag Oberstleutnant John Pegram im Camp Garnet, der von seinen 1300 Soldaten und 4 Kanonen 310 Mann und eine Kanone auf die Passhöhe abgestellt hatte, um einem Angriff von hinten zu begegnen. McClellan schob trotz seiner Überlegenheit den Angriff auf das Camp Garnet hinaus und ließ sich von Brigadegeneral Rosecrans zu einem Flankenangriff auf die Passhöhe überreden. Am frühen Morgen des 11. Juli setzte sich Rosecrans mit 2000 Soldaten in Marsch. Die Nordstaatler überraschen zwar die kleine Südstaatentruppe auf dem Pass. Trotzdem gelang es dieser, Rosecrans 2 Stunden aufzuhalten und anschließend auszuweichen. In der darauffolgenden Nacht gab Pegram das Camp Garnet kampflos auf. Gleichzeitig wichen die konföderierten Truppenteile auf dem Laurel Hill unter Brigadegeneral Robert Selden Garnet, ohne ernsthaft bedrängt worden zu sein, ebenfalls aus, um nicht umgangen zu werden. Die Schlacht am Assam, einem kleinen Nebenfluss des Wari, wurde am 11. Juli 1871 geschlagen und war die entscheidende militärische Auseinandersetzung zwischen den äthiopischen Herrscher Tekle Georgis II. Und seinem Schwiegersohn und Konkurrenten um den Kaiserthron Desa Mashkasa Merka, dem nachfolgenden Johannes IV. Die überlegene Bewaffnung und Disziplin seiner Truppen sicherte Casamerca den Sieg über seinen Rivalen, der im Zuge der Schlacht mit einem großen Teil seiner Armee in Gefangenschaft geriet. Im Juni 1871 marschierte Tekle Georgis II. An der Spitze einer Armee, deren Stärke mit 60.000 Mann angegeben wird, in Tigray ein, wo er zunächst kaum auf Widerstand stieß. Im Zuge seines weiteren Vormarsches auf die Provinzhauptstadt Adwa kam es am 21. Juni zur Schlacht bei Meizualu, die den ganzen Tag über andauerte. Trotz der fünffachen Überlegenheit seines Gegners trug Casamercas Streitmacht aufgrund ihrer besseren Disziplin und Bewaffnung den Sieg davon. Tekle Georgis II. Zog sie am nächsten Tag in Richtung auf den Fluss Mareb zurück, wurde allerdings von Casamercas Armee umgangen und schließlich am 11. Juli zu einer erneuten Schlacht gezwungen. In dieser nur 2 Stunden dauernden Entscheidungsschlacht trug Casa abermals den Sieg davon. Tekle Georgis II., der Versuch hatte, mit einem Kavallerieangriff auf das Zentrum Casas die Schlacht zu seinen Gunsten zu entscheiden, war verwundet worden und in Gefangenschaft geraten. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Indonesien muss das Wirtschaftswachstum in dem zweiten Semester des Jahres 2016 steigern. Juli 2016 ist der Anfang des zweiten Semesters der indonesischen Wirtschaft. Es ist sehr zu hoffen, dass die indonesische Regierung in der Lage ist, verschiedene Sektoren zu bewegen, damit Indonesien das Wirtschaftswachstum in dem zweiten Semester steigern könnte. Die Weltwirtschaftsflauheit hat die indonesische Wirtschaftsentwicklung beeinflusst. Den Daten von INDEF oder dem Institut für Wirtschaft und Finanzenentwicklung nach kommt der größte Beitrag aus dem hauswirtschaftlichen Verbrauch, der 54% erreicht. Der Beitrag von Investitionen ist 33%. Die Staatsausgaben 10% und der Export-Import ist noch unter 25%. Die Direktorin von INDEF, Sri Hartati, erklärte der Stimme Indonesiens in Jakarta, dass die Regierung optimistisch sein sollte, dass die indonesische Wirtschaft in dem zweiten Semester auf 5% aufwachsen könnte. Die indonesische Regierung sollte dazu konkrete Maßnahmen treffen, um die Sektoren, die die nationale Wirtschaft steigern können, zu verbessern. Insert Buka. Wir sind optimistisch, obwohl unser Wirtschaftswachstum nicht mehr als 5% erreichen kann. Die indonesische Regierung sollte die Verbesserung des indonesischen Wirtschaftswachstums ernst nehmen. Wir hoffen, im Jahre 2017 werden die Verbesserungen passieren. Die produktiven Sektoren wie die Manufaktur, die Verarbeitungsindustrie sind nachhaltig und können die zukünftigen Verbesserungen machen. Obwohl wir außerordentliche Naturressourcen haben, können wir nur aber sie nehmen und als Rohstoffe verkaufen. Eni Sri Hartati erklärte weiter, wenn die indonesische Regierung durch die Industrialisierung die Rohstoffe direkt weiter verarbeiten, wird dies einen Mehrwert für die wirtschaftlichen Fortschritte bringen. Die Regierung wird durch die Industrialisierung die Arbeitsplätze versorgen und den Arbeitern den Verdienst geben. die Kaufkraft der Gesellschaft wird dann steigen. Der Gouverneur der Indonesian Central Bank BI, Agus Martowardoyo, ist davon überzeugt, dass die indonesische Wirtschaft wieder aufstehen könne. Die indonesische Regierung vermute, dass die indonesische Wirtschaft auf 5,2 bis 5,6% aufwachsen werde. Die Weltbank projektiert aber, dass die indonesische Wirtschaft nur auf 5,1% aufwachsen wird. Der Vizepräsident Sonderstab im Wirtschaft- und Finanzbereich, Wijayanto Samirin, sagte, dass die indonesische Wirtschaft der Projektion der Indonesischen Zentralbank BI und einiger internationalen Finanzinstitutionen nach ein Wiederherstellungspotenzial zeigen werde. Soweit im Blickpunkt.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Badruddin Haiti, man könne noch nicht bestätigen, dass diese Entführung mit der Gruppe Abu Sayyaf verbinde. Minister Marwan Jafar lädt Bevölkerung zum Umsiedlungsprogramm ein. Parlament fordert die Regierung auf, den Absturz des TNI-Hubschraubers in Sleman, Yogyakarta, zu untersuchen. G20-Handelsminister fordern E-Commerce. G20-Handelsminister kommen den Wirkung des Dominos des Brexits Volks Insight zuvor. Chinesische Investoren werden Stahlindustrie in Palu, Central Sulawesi bauen. Und nun zu den Einzelheiten. Der Leiter der Indonesischen Polizei, Polri, Badruddin Haiti, sagte heute in Jakarta, er habe die Information über die Entführung von drei indonesischen Staatsbürgern im Gewässer Lahat Datu, Sabah, Malaysia bekommen. Die indonesische Regierung untersucht aber diese Entführung. Man könne noch nicht bestätigen, dass diese Entführung mit der Gruppe Abu Sayyaf verbinde. Badruddin Haiti zufolge sammelt auch das Team des Krisenzentrums im Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit die Daten und Informationen über diese Entführung. Inzwischen sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, dass das indonesische Außenministerium Informationen über die Entführung von drei indonesischen Staatsbürgern weiter suche. Der indonesische Minister für die Landgemeinden unterentwickelte Gegenden und Umsiedlung, Marwan Jafar, ruft die Dorfbevölkerung auf, an Umsiedlungsprogrammen teilzunehmen, damit ihr Lebensstandard verbessert werden könne. Diese werden seit der neuen Ordnung durchgeführt und konnten bisher den nationalen Aufbau durch die Entwicklung der isolierten Gegenden fördern. Marwan Jafar sagte in seiner schriftlichen Meldung in Jakarta, Umsiedlungsprogramme seien eines hervorragenden Programme, um das Aufbauziel der Regierung zu realisieren. Sie sollten dazu dienen, die Gegenden zu entwickeln und die Wohlfahrt der Bevölkerung zu verbessern. Sie seien geeignet, die Armut in den Umsiedlungsgebieten wie unter anderem auf Sumatra und Kalimantan zu bekämpfen. Das indonesische Parlament fordert das Verteidigungsministerium auf, bald den Absturz des Hubschraubers der indonesischen Streitkräfte TNI in Sleman, Yogyakarta am 8. Juli zu untersuchen. Dies dient dazu, die Ursache des Absturzes zu versichern, da die Öffentlichkeit sie noch nicht erfahre, ob der Absturz des TNI-Hubschraubers von der Schädigung des Ausrüstungssystems oder vom menschlichen Fehlverhalten hervorgerufen werde. Wenn dieser Absturz von der Schädigung des Ausrüstungssystems hervorgerufen werde, soll er evaluiert werden, sagte Sukamto, der Parlamentsabgeordnete, gestern in Jakarta. Die Kommission 1 des Parlaments habe mehrmals die Regierung aufgefordert, dass sie das Ausrüstungssystem regelmäßig evaluieren sollte, um die Risiken des Absturzes zu verhindern. Die Handelsminister der Mitgliedsländer der Gruppe G20 stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in der E-Commerce-Entwicklung als eine der Strategien zur Förderung des globalen Handelswachstums durchzuführen. Es ist einer der Punkte der Übereinstimmung des Treffens der G20-Handelsminister, der vom chinesischen Handelsminister Guo Hucheng gestern in Shanghai vorgelesen wurde. Er fordert, dass die Transformation der globalen Wirtschaft und Handelsstruktur von der raschen Entwicklung der Technologie beeinflusst werde. Der G20-Mitgliedsländer seien damit einverstanden, dass E-Commerce das wichtige Mittel zur Intensivierung der Teilnahme der klein- und mittelständischen Unternehmen am globalen Handel sei. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong, dass Indonesien eine Überlegenheit im E-Commerce-Programm habe. Im Bereich der Produkte habe Indonesien ebenso ein einzigartiges und originelles Design für Schmuckstücke und Kleidung. Dadurch könne Indonesien eines der vornsten Länder im E-Commerce-Programm nicht nur in Südostasien, sondern auch stufenweise auf der Welt werden. Die Handelsminister der Gruppe G20 stimmten darin überein, verschiedene Sachen zu formulieren, um der Wirkung des Brexit Volksentscheids von Großbritannien zuvorzukommen. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde der Brexit Volksentscheid von Großbritannien seit 8. Juli das informelle Besprechungsthema des Handelsministertreffens der G20, da dieser Beschluss einen Einfluss auf die Wirtschaftskomponente wie den Wechselkurs der Währung bringe, der die Investition und den Handel beeinflusst. Im Allgemeinen stimmten die Handelsminister der Gruppe 20 darin überein, die Strategie des globalen Handelswachstums zu machen, um die globale Handelsordnung zu verbessern, die Handelskosten zu vermindern und die Koordination der Handels- und Investitionsmaßnahmen zu verbessern. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong während des Treffens, dass er sich auf die mögliche Wirkung des vorhandenen Dominus des Brexits Volksentscheids Großbritanniens fokussiere. Indonesien respektiere immer noch die EU. Großbritannien und die EU seien strategische Handelspartner von Indonesien, erklärte Minister Thomas Lembong weiter. Chinesische Investoren werden ihre Investition im Bau der Eisenstahlindustrie im Sonderwirtschaftsgebiet in der Stadt Palu, Central Sulawesi, realisieren. Der Bürgermeister von Palu Hidayat sagte, die Stadtverwaltung von Palu und die Investoren aus China hätten sie anlässlich dieser Investition getroffen und Gespräche geführt. Er fuhr fort, die Stadtverwaltung von Palu begrüße den Investitionsplan zum Bau der Eisenstahlindustrie in dieser Stadt. Chinesische Investoren brauchen dafür etwa 150 Hektar im Amtsbezirk Nordpalu und Taweli. In der ersten Phase wurden 1000 Arbeitskräfte rekrutiert, die in der Bauindustrie arbeiten könnten. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.034,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.878,72 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.348 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90% das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein ins Museum Polri zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer, der 1. Juli wird in Indonesien als Bhayangkara Tag gefeiert. Der Bhayangkara Tag ist kein Gründungstag der indonesischen Polizei, sondern der nationale Polizeitag, der die Veröffentlichung des Präsidialerlasses Nummer 11 von 1946 am 1. Juli 1946 bezeichnet. Davor bestand die indonesische Polizei aus der regionalen Polizei und war noch zersplittert. Dieser Präsidialerlass einigt national die indonesische Polizei und steht unter dem Präsidenten. Anlässlich des nationalen Polizeitages oder des Bhayangkara Tages laden wir Sie dazu ein ins Polri Museum zu reisen. Liebe Hörer, das Polri Museum liegt an der Straße Trunojoyo Nr. 3 in Kebayoran Baru, Zut, Jakarta. Die Idee zum Bau dieses Museums kommt vom Leiter der indonesischen Polizei, Bambang Hendarso Danuri. Der Bau dieses Museums dient dazu, die Geschichte der indonesischen Polizei zu erhalten. Dieses Museum wurde am 14. Februar 2001 von Präsident Abdurrahman Wahid eingeweiht. Das Museum ist für die Öffentlichkeit geöffnet. Sie können es von 8 Uhr bis 15 Uhr bis indonesischer Zeit kostenlos besuchen. Sie sollten aber ihre Identität hinterlassen. Liebe Hörer, das Polri Museum wurde semi-modern entworfen. Das Design des Gebäudes ist ein Bau der 70er Jahre. Die Fenster sind aber modern. Sie schaffen einen klassisch modernen Eindruck des Gebäudes. Das Museum bietet die Geschichte der indonesischen Polizei, die in Galerien dargestellt wird. Dadurch können Sie die indonesische Polizei in der Vergangenheit und Gegenwart kennenlernen. Das Museum hat einige Ausstellungsräume und einen Gesichtsraum. In diesem Raum werden verschiedene Sammlungen des Ausrüstungssystems der indonesischen Polizei in der Erledigung ihrer Aufgabe vorgestellt. Es sind die Waffen Grand Melee Enfield, Mauser Brand MKF und HMG SG 43. In der Nähe des Ausstellungsraums können Sie den Hall of Fame, in dem Sie Zitierung der Wörter und Fotos ehemaliger Leiter der indonesischen Polizei finden. Liebe Zuhörer, im ersten Stock des Polri Museums können Sie den sogenannten Raum Kesatuan finden, in dem es Uniform und Attribute gibt. Es gibt auch in diesem zweiten Stock unter anderem den Symbolraum, den Raum Penegakan Hukum und den Kinderraum. In diesem können Sie Informationen über die Funktion und die Aufgabe eines Polizisten bekommen, indem Sie mit verschiedenen edukativen Spielsachen spielen. Im zweiten Stock wird auch die Aktion der Polizisten in der Bekämpfung des Terrorismus ausgestellt. Außerdem gibt es in diesem zweiten Stock auch die Miniatur des Monuments Gorom als Erinnerung der Teilnahme von Polri während der Operation Tricora im Jahre 1962 sowie Modelle von Laden und Restaurants, die durch die Bali-Bomben 2002 zerstört wurden. Außerdem können Sie in diesem zweiten Stock Fotos Kissen, der Täter des Bombenanschlags Bali und des Bombenanschlags Marriott sehen. In dem dritten Stock können Sie eine Bibliothek, einen temporären Ausstellungsraum und einen audiovisuellen Raum finden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören! Herzlich willkommen, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Bazar, in Deutsch Bazar.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort einmal langsam vorstellen und danach können Sie es zunächst wieder füllen. Der Bazar auf Indonesisch, Bazar. Bazar. Die Pausezeit auf Indonesisch, Jam Istirahat. Jam Istirahat. Der Erdgeschoss auf Indonesisch, Lantai Bawah. Lantai Bawah. Im Büro auf Indonesisch, di Kantor. Di Kantor. Vergessen of Indonesisch, lupa, lupa. Verkaufen of Indonesisch, jual das ei of Indonesia telur das fleisch of Indonesia daging di schalotte of Indonesia bawang merah der knoblauch of Indonesia bawang putih der organic rice of Indonesia beras organik di milk of Indonesia susu und so weiter of Indonesia dan lain-lain der price of Indonesia harga billig of Indonesia murah der markt of Indonesia pasar di kleidung of Indonesia baju nicht wissen of Indonesia tidak tahu Tibusurer Nurweden di sofokabel in einem Gespräch zum Thema Bazar zwischen Nita und Mary im Büro darstellt. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. In der Postzeit will ich zum Edgesoz gehen. Auf Indonesisch, pada jam istirahat nanti, saya mau ke lantai bawah. Pada jam istirahat nanti, saya mau ke lantai bawah. Wofür of Indonesia ada apa? Heute gibt es in meinem Büro einen Bazar. Of Indonesia, hari ini di kantor kita ada bazar. Hast du vergessen? Of Indonesia, apakah kamu lupa? Was wird verkauft of Indonesia? Apa saja yang dijual? Es gibt Ei, Fleisch, Schalotten, Knoblauch, organischen Reis, Milch und so weiter. Of Indonesia, ada telur, daging, bawang merah, bawang putih, beras organik, susu, dan lain-lain. Alle werden mit niedrigerem Preis als der Preis im Markt. Of Indonesia, semua dijual dengan harga lebih murah daripada di pasar. Gibt es im Bazar Kleidung? Of Indonesia, apakah di bazar ada baju? Ich weiß nicht of Indonesia, saya tidak tahu. Gehen wir dorthin gemeinsam of Indonesia, bagaimana kalau kita ke sana bersama? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Guten Abend, liebe Musikfreunde der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder Livestreaming www.voe.co.id hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen eine Musikgruppe namens Boys and Road Band vor. Diese Gruppe spielt Reggae-Musik. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun Brankat auf Deutsch abfahren. Gute Unterhaltung.
Kemana kita malam ini? Lama sudah tak bertemu. Adakah kau bawa cerita yang membuatku tetap tertawa? Masihkah kau seperti dulu yang ku mau selalu ada untukku? Tak perlu kau terburu-buru yang ku mau.
Das war berangkat auf Deutsch abfahren von der Gruppe Boys and Rotwein. Diese Gruppe besteht aus Joko Waki Triyono als Sänger, Doni als Bassist, Mario als Gitarrist, Imul ebenfalls als Gitarrist, Henry als Trommelspieler und Ahmad Khairi als Schlagzeugspieler. Das erste Album hat den Titel Sakai Vibration mit dem Hit Ngaku-Ngaku auf Deutsch Selbst behauptet, das im Jahre 2010 veröffentlicht wurde. Hören Sie nun Ngaku-Ngaku auf Deutsch Selbst behauptet. Viel Spaß beim Zuhören. Sie hörten gerade Ngaku-Ngaku auf Deutsch selbst behauptet von der Gruppe Boys and Rotwein. Die Lieder von dieser Gruppe erzählt über soziales Leben. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie Get Up auf Deutsch steht auf und Sandra auf Deutsch Geisel. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.